Anfang November. Viele Tiefdruckgebiete, eins nach dem anderen, ziehen durch den Nordatlantik. Hohe Wellen, hohe Windgeschwindigkeiten. Die Gischt spritzt überall hin. Man sieht sehr wenig, einfach weil das Meer so aufgepeitscht ist, viel Wasser in der Luft ist. Die Wellen sind 10, 15 Meter hoch. Du kannst also quasi nicht mal mehr über den Wellenkamm hinausschauen. Du kannst das Schiff nicht mehr auf dem Kurs halten, den du eigentlich fahren wolltest. Du musst beidrehen, um quasi in einem sicheren Winkel durch die Wellen zu fahren oder in die Wellen hinein. Und das geht so weit, dass sogar Stahl verbogen wird und einzelnes Equipment beschädigt oder abgerissen wird.
Helden der Meere. Der Blue Awareness Podcast mit Christian Weigand.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode von Helden der Meere. Diese Folge habe ich euch von der Helden der Meere Flottille mitgebracht. Dort hat es einen Live-Podcast gegeben. Wir saßen in einer wunderbaren Bucht, in der wir die einzigen Schiffe waren, die dort vor Anker lagen, und haben uns dann abends unterm Licht der Sterne zu einem Gespräch hingesetzt. Wir, das sind Lukas Lindemann und ich. Lukas war der Flottillenskipper und hatte damit die Verantwortung. Darüber wollte ich mit ihm aber gar nicht sprechen, denn was mich viel mehr interessiert hat, ist, dass Lukas ein echter Seemann ist. Er hat Nautik studiert und nach seinem Studium fing er an, zur See zu fahren. Mittlerweile ist er mit Mitte, Anfang 30 Kapitän zur See und fährt mit 200 Meter langen Tankschiffen über den Ozean. Lukas meinte selber, ich weiß nicht, ob ich bei Helden der Meere richtig bin, weil das, was ich da mache, mit Tankern über den Ozean fahren, ist ja bekanntlich ziemlich umstritten. Ich war mir da ehrlicherweise auch nicht so ganz sicher, habe aber gemerkt, dass ich eine Unzahl an Fragen hatte, mit denen ich Lukas die ganze Zeit gelöchert habe. Irgendwann habe ich gedacht, Mensch, vielleicht interessiert das ja nicht nur mich, sondern auch euch, und habe ihn gefragt, ob er zu einem solchen Gespräch bereit wäre. Das ist er, und er hat mir sogar die Erlaubnis gegeben, sehr kritisch nachzufragen. Und was ich nicht machen wollte, ist einem solchen Thema unkritisch Raum zu bieten, und ich glaube, ich bin in diesem Gespräch fast ein bisschen übers Ziel hinausgesprungen. Ich weiß nicht, ob ich vorher irgendeinen Gast so sehr hinterfragt habe wie Lukas, und bin super gespannt, was ihr von diesem Gespräch haltet. Wir sprechen natürlich über die verschiedensten Themen. Wie ist es für Lukas, als so junger Kapitän an Bord zu sein? Wie bekommt er den Respekt von seiner Crew und wie kann er Regeln an Bord durchsetzen? Wie ist das eigentlich mit diesen ganz unterschiedlichen Menschen aus den unterschiedlichsten Kulturen, die dann dort an Bord unter ihm zusammenarbeiten? Und natürlich haben wir auch über die negativen Umwelteinflüsse der Frachtschifffahrt und vor allem speziell von Tankern gesprochen. Ich bin Lukas sehr dankbar für den Mut, dass er sich diesem Gespräch gestellt hat, denn er hat uns damit ein spannendes Fenster eröffnet in die Realität, die auf den Meeren tagtäglich stattfindet. Einen kleinen Hinweis noch. In dieser Bucht, in der wir dort waren, hören wir im Hintergrund immer mal wieder die Wellen rauschen. Ich hoffe, ihr genießt dieses Hintergrundgeräusch. Und auch die Mikros, mit denen wir da gearbeitet haben, sind nicht ganz die aus meinen Podcast-Studios. Und deswegen bitte ich euch zu entschuldigen, wenn die Soundqualität mal nicht hundertprozentig so ist wie sonst. Ich bin mir aber sicher, ihr werdet trotzdem einen wunderbaren Hörgenuss haben. Und ich wünsche euch jetzt ganz, ganz viel Spaß mit dem Tankerkapitän Lukas Lindemann.
Werbung.
Seit Jahren wissen wir, den Meeren geht es schlecht. Der Klimawandel setzt ihnen massiv zu. Und laut neuesten Studien haben wir bereits einige Kipppunkte erreicht. Besonders traurig, das weltweite Korallensterben lässt sich wohl nicht mehr aufhalten. So traurig das ist, wir dürfen uns davon nicht lähmen lassen. Denn wir müssen handeln, bevor weitere Kipppunkte überschritten werden. Denn es ist ja noch nicht alles verloren. Ein einfacher, aber wirkungsvoller Schritt, um unser Klima zu schützen, ist der Wechsel zu echtem Ökostrom. Bei mir hat das keine 5 Minuten gedauert und der Strom ist auch nicht teurer. Der Effekt dafür ist umso größer, denn ich spare nun jährlich über 0,5 Tonne CO2 ein. Als vertrauenswürdigen Anbieter möchte ich euch gerne Polarstern ans Herz legen. Denn Polarstern versorgt euch mit 100% echtem Ökostrom aus Deutschland. Für euer Zuhause, die Wärmepumpe oder euer E-Auto. Für jede Kilowattstunde investiert Polarstern neue Ökokraftwerke in Deutschland. Und als zertifiziertes Social Business steht das Unternehmen für echten gesellschaftlichen und ökologischen Impact. Das Beste ist, mit dem Rabattcode HDM, alles groß geschrieben, bekommst du 20 Euro Rabatt auf deine nächste Jahresrechnung. Also, setz ein Zeichen für den Schutz der Meere und wechsle jetzt zu Polarstern. Ja, ich muss wirklich sagen, ich bin komplett geflasht. Ich habe jetzt am Ende des zweiten Tages, warte mal, was? Es ist ja Wahnsinn, wir haben Montag. Ich habe das Gefühl, wir stehen eigentlich schon so ein bisschen am Ende der Woche, weil wir so viel erlebt haben, dass ich völlig begeistert davon bin, in welchem Tempo wir hier wirklich angekommen sind und was wir alles erlebt haben. Und diese Bucht hier hat uns, glaube ich, alle komplett verzaubert. Mit diesem blauen Wasser, mit diesem Frieden, der hier ist, dass wir diese Bucht auch für uns ganz, ganz alleine haben. Vielleicht gibt es einen guten Grund, dass andere Skipper sich gegen diese Bucht entschieden haben und wir wissen das erst morgen früh. Oder wir hatten einfach unverschämtes Glück. Und deswegen freue ich mich auf ein Gespräch mit dir und sag: Hallo Lukas.
Hallo Chris. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt hier bei dir im Gespräch zu sitzen und ich freue mich auch, dass wir bisher so schöne Segeltage hatten. Und genauso wie du schon meintest, haben wir bisher schon super viel erlebt. Und jetzt in dieser Bucht angekommen zu sein und so eine schöne Zeit zu haben, ja, es ist wunderbar.
Ich möchte von dir zu Beginn wissen, wie sieht für dich eigentlich der perfekte Moment auf See aus?
Der perfekte Moment auf See ist für mich, wenn man unterwegs ist, egal auf was für einem Fortbewegungsmittel. Das Wasser plätschert um einen herum, alles ist zur Ruhe gekommen und man kann einfach auf den Horizont gucken und genießen, dass dieser Moment existiert.
Und was ich ganz spannend fand, wenn wir uns unterhalten haben, dass du einen Sinn ganz besonders doll wahrnimmst, während du auf dem Ozean bist, über den, glaube ich, die allerwenigsten sofort reden würden.
Ja, das stimmt. Ich bin der Ansicht, dass das Meer an jedem Ort der Welt unterschiedlich riecht. Ich habe einen Lieblingsort, der ist westlich von Südspanien, kurz bevor man nach Gibraltar reinfährt. Und da, finde ich, riecht das Meer am aromatischsten.
Wonach riecht es da?
Nach Gewürzen, nach Pinien, ja, vielleicht auch ein bisschen nach Sahara-Staub, der noch rübergeweht kommt. Also die Momente, in die ich dann quasi, an die ich mich zurückerinnere, sind die, wenn ich auf dem Frachtschiff, auf dem ich normalerweise arbeite, auf der Nock stehe, also oben auf der Brücke, aber außerhalb, quasi am weitesten äußeren Punkt der Brücke.
Das heißt, es geht über das Boot hinaus?
Es ist genau an der Kante quasi. Man guckt genau oben an der Brücke an der Kante runter ins Wasser. Man hat eine Tasse Kaffee dabei, hält die Nase in den Wind und hat einen Moment ganz für sich alleine, in dem man auf den Horizont guckt, den Kaffee genießt und ja, den Wind in der Nase spürt.
Das klingt schön. Und wir starten jetzt in die erste Kategorie.
Abenteuer Ozean.
Du hast dich ja voll und ganz dem Ozean verschrieben und bist Kapitän auf einem großen Frachtschiff.
Ja, genau.
Wie bist du dazu geworden? War das schon immer dein Traum? Ich will Kapitän werden?
Kapitän war tatsächlich nie mein Traum. Ich bin als Kind oder mein ganzes Leben lang eigentlich schon sehr viel gesegelt und habe mich dann irgendwann gefragt, ob man da in der Richtung irgendwie weiter was machen kann, wo man auch beruflich weiterkommt und das Ganze professionalisieren kann. Und habe dann angefangen, in Bremen Nautik zu studieren. Und da ging es zu meiner Zeit im ersten Praxissemester direkt mit einem gesamten halben Jahr an Bord eines Schiffes los. Das war bei denen so der Standard.
Also so beginnt das Studium. Du gehst erst mal ein halbes Jahr an Bord von einem Schiff.
So beginnt es in Bremen. An anderen Standorten hat man erst ein, zwei Semester im Studium, lernt die Basics und geht dann später ins Praxissemester.
Das nenne ich auf jeden Fall mal direkt ins kalte Wasser geschmissen.
Da wird man auf jeden Fall ins kalte Wasser geschmissen und lernt aber auch direkt von vornherein, ob der Job für einen taugt oder nicht. Und das ist ganz wichtig, weil wenn man das später erst im Studium checkt und Jahre schon verbracht hat, ohne das zu wissen, ist das einfach verschwendete Lebenszeit.
Warst du dir ab der ersten Stunde sicher oder eher nicht?
Eher nicht. Also ich war mir nicht von vornherein sicher, ob und wie weit ich diesen Job oder diesen Weg gehen möchte. Es hat sich einfach so ergeben und es hat sich dann auch natürlich angefühlt, das weiter zu verfolgen. Das Studium hat mich sehr interessiert und man lernt super viele spannende Dinge im Studium und super viele spannende Leute kennen. Und das habe ich dann einfach weiter verfolgt.
Okay, aber jetzt frage ich nochmal ein bisschen genauer nach. Also du bist dann so ein halbes Jahr lang an Bord eines Schiffes und da zeigt sich ja wirklich, ist es das oder ist es das nicht? Und du warst dir in der ersten Stunde jetzt nicht so hundertprozentig sicher, ob es das ist. Wie lief dann dieses halbe Jahr ab? Gab es da irgendeinen Moment, wo du auf einmal, also erinnerst du dich noch dran, ob irgendwann für dich klar war, weißt du was, ich ziehe das jetzt durch, ich mache das, das ist mein Weg?
Ja, ich mag es generell einfach, Sachen durchzuziehen. Und also für mich stand das außer Frage, dass ich dieses Praxissemester abbreche oder so. Ich hatte nie einen Moment, an dem ich dachte, okay, jetzt fühle ich mich nicht sicher oder jetzt geht mir alles hier komplett auf den Keks. Ich wollte das immer weitermachen und es war spannend genug und also genug Anspruch quasi, als dass ich das weitermachen wollte.
Und dann hast du das einfach durchgespielt, hast dein Studium beendet, bist dann in die Schifffahrt gegangen, warst wahrscheinlich erstmal Co-Kapitän oder wie fängt man da an dann überhaupt?
Ja genau, ich habe das durchgespielt. Also insgesamt braucht man 12 Monate, also 2 Praxissemester, die komplett an Bord verbracht werden müssen. Also nicht wie im Studium mit 3 Monaten und dann noch ein bisschen Semesterferien, sondern wirklich 12 Monate müssen komplett an Bord verbracht werden. Und am Ende des Studiums kriegt man dann quasi den Bachelorabschluss und das nautische Patent. Und das befähigt einen als zweiter Offizier, also dritter oder zweiter Offizier, an Bord von Frachtschiffen jedweder Größe, können auch Passagierschiffe sein oder sonst was, ja, als Offizier eingestellt zu werden und zu arbeiten.
Und wie viele Stufen bist du dann unterm Kapitän?
Es gibt den dritten Offizier, dann gibt es den zweiten Offizier, dann gibt es den Chief Mate, das ist der erste Offizier und darüber kommt dann der Kapitän.
Okay, und dann hast du das ziemlich schnell durchgespielt. Du bist jetzt Anfang Mitte 30 und Kapitän.
Ich bin Anfang Mitte 30 und Kapitän, jetzt seit einem halben Jahr und bin insgesamt jetzt 7 Jahre im Job ungefähr.
Okay. Wir sind ja hier in der Kategorie Abenteuer Ozean und wenn ich mir so ein Kapitänsleben vorstelle, dann ist es ja wirklich voll von Meereserlebnissen. Und vielleicht nimmst du uns mal mit in so besondere Reviere, in die du dann fährst, wo andere Menschen vielleicht gar nicht hinkommen, wo du sagst, boah, ey, das fand ich so besonders, so magisch, in die du uns mal mitnehmen kannst.
Ja, ein Revier, in das wir fahren und was mir sehr in Erinnerung geblieben ist, ist Grönland, was einfach super spannend ist, navigatorisch vor allem. Es gibt sehr wenig Infrastruktur, also alle Manöver, die man mit dem Schiff macht, werden nicht unterstützt durch irgendwelche Schlepper. Die Lotsen sind auch an Bord, aber können nur bedingt helfen. Und es gibt Eisberge und Wale und es gibt sehr viele Dinge, auf die man vorbereitet sein muss. Gerade für den Schiffsalltag muss das Schiff vorbereitet sein auf extreme Minustemperaturen, auf extreme Stürme und das war auf jeden Fall sehr spannend, dorthin zu fahren.
Du musst auf Wale vorbereitet sein.
Auf Wale musst du nicht vorbereitet sein, aber du musst schon wissen, dass sie dort existieren. Du musst wissen, wie du dich zu verhalten hast. Du musst wissen, wie du ihr Leben beeinflusst, wenn du auf sie triffst. Und ja.
Ist das passiert? Hast du Wale gesehen?
Ich habe Wale gesehen, diverse.
Und worauf achtest du dann? Was passiert, wenn jemand sagt, ey, guck mal, das ist ein Wal?
Ja, der Bordalltag geht an sich ganz normal weiter. Wenn man jetzt sieht, dass super viele Wale vor einem sind und man genug Platz zum Navigieren hat, um ihnen auszuweichen, dann macht man das natürlich.
Und Eisberge? Gab es da mal irgendeine tricky Situation?
Eisberge sind natürlich tricky, wenn man sich an die Titanic zurückerinnert zum Beispiel. Was für uns im Alltag sehr interessant sind die sogenannten Growler. Das sind Mini-Eisberge, die kurz unter der Wasseroberfläche schwimmen und nur eine ganz kleine Ecke davon guckt raus. Und die sind meistens aus sehr hartem mehrjährigen Eis und man kann sie auf dem Radar fast nicht erkennen. Das bedeutet, man muss sehr genau aufpassen, wie man das Radar einstellt und dann diese Growler rechtzeitig erkennen. Weil wenn man über sie drüber fährt, können sie die Wand des Schiffes beschädigen oder den Propeller oder so eine Sache.
Ist dir aber noch nie passiert, dass ihr da an so einem Ding lang geschraubt seid oder so?
Nee, bisher nicht.
Okay.
Immer rechtzeitig auf dem Radar gesehen, ausgewichen, Geschwindigkeit reduziert und dann vorsichtig durch so Felder durchmanövriert.
Mhm. Vielleicht beschreibst du mal, wie groß etwa das Schiff ist, auf dem du unterwegs bist, was das für ein Schiff ist, damit wir eine Vorstellung davon haben, was das für dich bedeutet, damit über den Ozean oder eben auch in den Hafen zu steuern.
Ja, das Schiff ist ungefähr 200 Meter lang und etwas über 30 Meter breit und es ist ein Produktentanker. Also wir transportieren Ölprodukte, sowas wie Diesel, Benzin, Kerosin. Und damit über den Ozean zu fahren, ist natürlich immer spannend. Anspruchsvoll ist dann hauptsächlich das Ankommen in Häfen. Und gerade in Grönland zum Beispiel, wenn man darauf zurückkommt, muss man da fast komplett ohne Unterstützung alle Manöver selbst machen, in die Häfen ein- und ausfahren. Wohingegen man zum Beispiel in anderen Häfen immer die Unterstützung von Schleppern hat, die einem beim Manövrieren helfen.
Mhm. Wenn du jetzt mit diesem Riesenschiff unterwegs bist, dann kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass das immer total easy und smooth läuft. Fallen dir Situationen ein, in denen du sagst, boah ey, da habe ich so Schiss bekommen, dass das jetzt schief geht, oder habe einen riesen Schrecken gekriegt, als ich auf einmal in dieser Situation war?
Riesenschiss habe ich eigentlich selten in so einer Situation. Ich hatte schon mehrere heftigere Stürme oder dass der Anker nicht gehalten hat. Aber das Spannendste sind eigentlich die sozialen Interaktionen mit den Kollegen an Bord, die ja aus sehr vielen unterschiedlichen Nationen zusammengewürfelt sind und aus sehr vielen unterschiedlichen Kulturen kommen.
Aber wenn wir über diese Menschen sprechen, du sagst, es sind unterschiedliche Nationen. Was für Nationalitäten sind das? Sind da viele Europäer, viele Deutsche an Bord? Weil eigentlich, ich würde mir jetzt das so stereotypisch vorstellen, dass das günstige Arbeitskräfte sind, häufig irgendwie dann aus den Philippinen oder ähnliches. Wie ist das bei euch an Bord? Du fährst ja unter deutscher Flagge.
Genau, wir fahren unter deutscher Flagge. Das heißt, eine gewisse Anzahl an Besatzungsmitgliedern muss deutsch und oder europäisch sein.
Wie viele? Also wie viele Mann sind bei dir an Bord?
Bei uns sind meistens so 16 bis 22 Leute. Aber bei uns sind hauptsächlich an Bord viele deutsche und osteuropäische Offiziere, also Ukrainer. Ein paar Russen haben wir auch und philippinische Offiziere haben wir auch und hauptsächlich philippinische Besatzungen.
Okay. Genau. Du sprichst jetzt von der Schwierigkeit mit diesen Menschen, die da entstehen können, wenn man so zusammenarbeitet. Und wie muss man sich das vorstellen? Also gibt es da so richtig bedrohliche Situationen auch?
Ja, es sind einfach sehr viele Kulturen und natürlich Persönlichkeiten, die da aufeinandertreffen. Wenn man zum Beispiel einen normalen Büroalltag hat, hat man ja immer oder öfter Kollegen, mit denen man nicht so gut kann, die man aus dem Weg gehen kann, mit denen man auch privat jetzt nicht unbedingt rumhängen würde. An Bord ist das natürlich schwierig. Man muss zwangsläufig jeden Tag während der gesamten Einsatzzeit miteinander kommunizieren. Man muss miteinander effektiv arbeiten. Und gerade die kulturellen Unterschiede können dann schon manchmal crashen. Viele von den Filipinos mögen das zum Beispiel, Karaoke zu singen abends. Und wenn man dann altgefahrene russische Offiziere hat, die mögen das dann vielleicht nicht, wenn es abends mal laut wird oder aus der Messe gesungen wird oder so.
Mhm. Du hast mir erzählt, dass es da manchmal schon auch ein bisschen ernster wurde und auch ganz schöne Drohgebärden passiert sind. Würde mich mal interessieren, wie so eine Situation abgelaufen ist, die dir jetzt noch in Erinnerung wo du sagst so...
Also ich hatte zum Beispiel eine Situation, da haben sich zwei Personen, die an Bord in unterschiedlichen Abteilungen arbeiten, der eine war in der Maschine, der andere war an Deck, haben sich in die Haare gekriegt und die ganze Situation hat sich ein bisschen hochgeschaukelt. Das Deck-Department hatte nach einer Hilfestellung aus der Maschine gefragt, die Maschine meinte, nee, wir sind gerade sehr beschäftigt, wir können das gerade nicht machen. Es hatte alles Relevanz, beide Argumente, wurde aber schlecht kommuniziert. Und es endete dann damit, dass der Kapitän, ich war zu dem Zeitpunkt zweiter Offizier, der Kapitän musste Mediator spielen, hat die beiden Parteien quasi an einen Tisch gesetzt. Ich war durch Zufall mit dabei. Dann hat eine Partei ganz provokant ein großes Seemannsmesser auf den Tisch gelegt, was natürlich von der anderen Partei wiederum nicht gut ankam. Und der ist dann komplett ausgerastet und hat das Büro verlassen. Und dann hat die Mediation natürlich noch ein bisschen länger gedauert, bis das wieder runtergekocht war.
Wie gehst du damit um? Also das hört sich jetzt an einer ganz witzigen, aber mal angenommen, das ist wirklich jemand und bedroht jemand anders mit einem Messer. Indirekt, ne? Wie gehst du damit um?
Das kommt natürlich völlig auf die Situation an. In der Situation war es eine Gebärde, aber ich war mir sicher, dass der Gebärde nichts weiter folgt. Nur das Hochschaukeln dieser Situation wäre das Gefährliche gewesen. Deswegen muss einfach sehr viel kommuniziert werden. Man muss beide Parteien erstmal ein bisschen abkühlen und dann gucken, dass man das nochmal vernünftig regelt. Und gerade wenn jemand so eine Drohgebärde zeigt, muss man ihm ganz klar kommunizieren, dass das kein Verhalten ist, was jemals irgendwie an Bord geduldet werden kann.
Und was machst du mit jemandem, wie der das macht? Einfach dann sagen, das geht so nicht. Und nächsten Hafen bist du raus, oder?
Ja.
Der ist dann von Bord gegangen?
Nein, oder? Der ist nicht von Bord gegangen. Also wir haben das intern geklärt und alle waren zum Schluss fein damit, aber wir haben klar kommuniziert, so, das geht so auf gar keinen Fall. So, du entschuldigst dich jetzt und siehst das ein oder du gehst im nächsten Hafen nach Hause.
Okay. Fertig. Und gab es auch mal Situationen, wo es nicht nur bei der Gebärde geblieben ist, sondern richtig die Menschen aneinander gerasselt sind, die Fäuste geflogen sind oder ähnliches?
Das Einzige, was, was wirklich an Handgreiflichkeiten mir mal untergekommen ist, war, dass jemand seinen Helm geworfen hat. Das war während eines Manövers, da müssen alle ihre Helme tragen, logischerweise, weil das sind viele bewegliche Teile und das ist generell gefährlich. Da wurde wahrscheinlich auch wieder schlecht kommuniziert auf der Manöverstation und zwei Leute sind ein bisschen aneinander geraten und einer war so sauer, dass er quasi seinen eigenen Schutz aufgegeben hat und seinen Helm nach der entsprechenden anderen Partei geworfen hat. Das hört sich jetzt so an, als wenn sehr viele so diese klischeehaften Reibereien an Bord permanent stattfinden würden. Der meiste Teil des Bordalltags ist sehr harmonisch und auch wenn da viele Kulturen und viele unterschiedliche und unterschiedlich starke Persönlichkeiten aufeinandertreffen, geht es meistens sehr, sehr zivilisiert zu.
Das ist ja wahrscheinlich kein Zufall, sondern etwas, was du auch ganz bewusst versuchst in der Crew zu kreieren. Wie machst du das? Hast du so ein paar Rezepte, Geheimtricks oder so, mit denen du sagst, ey, das mache ich und habe einfach gute Erfahrungen gemacht, dass das die Crew so richtig zusammenschweißt?
Mein persönlicher Weg ist, mit viel Empathie und Ruhe an Dinge heranzugehen. Nicht laut zu werden, die einzelnen Personen anzuhören, zu gucken, was ist jetzt der Background, warum ist die Person so aufgekratzt und dann zu versuchen, das einzubinden. Einfach die Person, so wie sie ist, egal welches Alter, welches Geschlecht, welcher soziale Hintergrund, das alle Menschen so zu nehmen, wie sie da sind und so effektiv wie möglich in den Alltag einzubauen.
Oh, das finde ich eine spannende Frage. Würdest du eher versuchen, deine Crew und die Leute darin zu entwickeln und zu sagen, ey, pass auf, ich hätte euch eigentlich ganz gerne da und da und jetzt versuche ich euch mal dahin zu coachen, dirigieren oder wie auch immer. Oder ist es eher so eine Form der, ey, nee, ich akzeptiere die einfach genauso, wie sie sind und arbeite mit dem, was ich habe und muss es halt so nehmen, wie es ist?
Das ist eine Mischung aus beidem, würde ich sagen. Ausbildung und Entwicklung und auch dann Beförderung, wenn Leute soweit sind, gehört in der Seefahrt schon immer mit dazu. Es ist essentiell, dass Leute weitergebildet werden und sich entwickeln und dann auch Verantwortung übernehmen können, für die sie vielleicht vorher noch nicht bereit waren, aber dass man sie langsam dahin bringt. Das ist ganz, ganz wichtig.
Gibt es für dich klare rote Linien, die so ganz klar kommuniziert sind, ey, bei mir, das und das läuft überhaupt nicht?
Also was bei mir überhaupt nicht geht, ist, wenn Leute so permanent laut und aufdringlich sind und dieses ganze Macho-Gehabe an den Tag legen. Das belastet einfach alle. Man kann mit diesen Leuten dann auch oft nicht vernünftig kommunizieren. Ja, da wird dann relativ schnell ein Riegel vorgeschoben oder den Leuten gesagt, so ja, so geht das nicht, reißt euch gefälligst zusammen.
Du bist ja wirklich ein super junger Kapitän. Ich weiß gar nicht, ob es so viele junge Kapitäne gibt oder ob du der jüngste Kapitän.
Es gibt nicht viele Kapitäne, die jetzt so jung sind wie ich. Es geht auch jünger, kommt immer auf die Branche an und auf die Schiffsgröße. Ich hatte einfach relativ viel Glück. Normalerweise in meinem Industriesektor würde man Kapitän erst so mit Anfang 40 höchstens.
Wie ist es dann für dich, mit der Crew zusammenzuarbeiten? Weil da sind alteingefahrene Seemänner. Ich weiß nicht, habt ihr auch Frauen an Bord? Seefrauen?
Wir haben auch Frauen bei uns in der Flotte. Okay. Es sind nicht viele, aber sie sind da und sie machen wunderbaren
Job. Man sagt ja Seemann, sagt man dann auch Seefrau?
Seefahrer.
Seefahrerin.
Seefahrende.
Genau. Also du hast Seefahrende, die viele Jahre, viele Seemeilen auf dem Buckel haben, wahrscheinlich viel, viel mehr als du. Ist dir schon mal schwer gefallen, den Respekt der Crew zu bekommen, weil die dich vielleicht für einen jungen Hüpfer halten?
Da hatte ich am Anfang die Sorge, dass das so kommen könnte. Bislang bin ich da ehrlich gesagt sehr gut bei weggekommen. Also genau so, wie du es beschrieben hast, hat man oft Leute, die schon kurz vor der Rente sind und seit Jahrzehnten in ihrem Rang ihren Job machen und den auch gut machen, aber einen sehr festgefahrenen Weg haben, wie sie Sachen gerne erledigen würden. Und das ist auch fein und das hat auch alles seine Relevanz. Wenn man den Leuten aber zeigt, ja, ich akzeptiere das so, wie du das machst, vielleicht gibt es einen neuen oder moderneren oder besseren Weg, dann müssen wir darüber reden und gucken, dass wir uns irgendwie einigen. Und wenn die Leute dann merken, dass sie gehört werden und dass man miteinander reden kann und dass man auch kompetent ist oder bereit ist, dazu zu lernen, dann ist das meistens eigentlich ein Selbstläufer.
Also hattest du noch nie, dass du das Gefühl hattest, da gibt es jemanden, der respektiert mich überhaupt nicht?
Ja, ab und zu, aber in so kleinen Situationen jetzt nie, wenn es um irgendwas Großes geht.
Wie gehst du damit um? Bist du da quasi einfach großzügig und schaust drüber hinweg oder ist das so ein Moment, wo du sagst, oh nee, jetzt muss ich aufpassen, dass es mir hier nicht entgleitet und irgendwie meine Autorität unterstreichen?
In den meisten Fällen, sagen wir mal, es kommt nur einmal vor, dann blicke ich darüber hinweg, weil die Person kann einen schlechten Tag haben, die Person kann andere Sachen gewöhnt sein und man braucht ja auch eine Weile, um sich aneinander zu gewöhnen generell. Wenn das ein dauerhafter Zustand wird und ich das Gefühl habe, dass da Autorität untergraben wird, dann muss man da natürlich was gegen machen und dann muss man halt den Rang durchsetzen und zusehen, dass sich das ändert.
Das heißt, du bittest die Person her und erklärst dir, pass mal auf, so läuft das nicht und die Entscheidungen werden jetzt genauso gemacht, wie ich das sage.
Ja, genau.
Oh, gut.
Ja, dann rufe ich, also ja, nur so als Beispiel, so, dann würde ich die entsprechende Person zu mir bitten und sagen, ja, hier, hört mal zu, ihr habt das jetzt so und so gemacht, bei mir macht ihr das bitte in Zukunft nicht mehr so. Und das war dann die erste Ansage. Wenn das dann bei der zweiten Ansage nochmal ist, gibt es vielleicht noch eine Warnung und dann muss man halt gucken, wie
man
damit
umgeht. Was ist das für eine Warnung? Wenn du es nochmal machst, dann?
Das wäre dann, ja, ehrlich gesagt, soweit ist es bei mir ehrlich gesagt noch nie gekommen. Meistens machen die Leute tatsächlich, was ich sage.
Hast du
ich
weiß auch nicht, ein Messer warum, auf den Tisch gelegt?
Nein, diesmal kein Messer, zur Abwechslung.
Hast du das einfach noch nicht sozusagen zu Ende gedacht? Oder gibt es in der Kapitänsschule vielleicht nicht auch sozusagen vom Reeder total im Interesse der Reederei, so einen, ey, wir müssen safe sein, dass unser Kapitän da das Sagen behält und dass der sich durchsetzen kann. Und deswegen hat der zum Beispiel eine Knarre mit an Bord, irgendeine Waffe.
Dienstwaffen gibt es schon seit längerer Zeit nicht mehr. War früher Standard, da hatte der Kapitän einen Safe, da lag die Dienstwaffe drin und fertig, um sich gegen Meuterei und was auch immer oder Angriffe von außen zu verteidigen.
Und das ist jetzt nicht mehr so?
Das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr so.
Du hast keine
Mittel. Jedenfalls nicht unter deutscher Flagge. Ich weiß nicht, wie es bei den Russen aussieht. Aber
okay, also das heißt, es ist bisher einfach noch nicht weitergekommen, aber wenn es so wäre, dann wäre schon auch für dich selbst eine Überraschung, was passiert.
Dass Meuterei stattfindet.
Ja, wenn jemand, mal angenommen, du sagst, bei mir macht das jetzt bitte nicht mehr so, ich habe dich schon einmal ermahnt, jetzt reicht's. Und dann sagt der Typ, und dann?
Das ist immer noch ein ganz normaler Arbeitsplatz unter deutschem Recht. Also,
aber du könntest ja nicht zwischendurch die Polizei rufen und sagen, hier, Entschuldigung, der ist ganz komisch drauf auf einmal.
Also das wäre dann so, erste Warnung, zweite Warnung, Abmahnung. Und wenn das nach der Abmahnung nicht besser wird, dann geht er nach Hause. Und wenn er gefährlich ist für sich und oder seine Kollegen oder das Schiff, dann könnte ich ihn auf Kammer festsetzen, also in seiner Kabine quasi einschließen und sagen, ja, hier, du kommst so im nächsten Hafen, gehst du nach Hause.
Wie würdest du das machen? Also müsstest du das persönlich machen oder würdest du dir zwei starke Kollegen aussuchen und sagen,
ich würde mir die zwei größten Filipinos suchen, die ich finde. Nein, also ja. Wenn er nicht fügsam ist, dann muss man das mit körperlicher Gewalt vermutlich lösen. Aber ehrlich gesagt, so weit ist es noch nicht gekommen.
Okay,
und in dem Fall würde ich auch ehrlich gesagt Rücksprache mit der Reederei vorher halten, wie wir die Situation angehen müssen. Und dann kriegt man auch den Rückhalt. Ja. Da gibt es ja eine ganze Abteilung quasi, die sich mit sowas auskennen und dann auch die rechtlichen Schritte weiter in Erwägung ziehen. Und da muss man gucken, wie es für alle am sichersten ist.
Ja.
Werbung. Weihnachten steht vor der Tür. Und damit, wie jedes Jahr, die Frage, was soll ich verschenken? Sucht ihr Geschenke für jemanden, der oder die das Meer liebt? Dann habe ich eine Idee für euch. Wie wäre es mit dem Buch Ein Leben für den Ozean? Viele von euch werden es schon kennen. Es ist ein Buch, das wir nicht nur für Menschen geschrieben haben, die die absoluten Leseratten sind, sondern wir haben es extra so gestaltet, dass es ganz viele Menschen mitnimmt. Es erzählt 10 Geschichten über die Helden der Meere. Und das sind dann nicht nur Textwüsten, sondern ganz viele Bilder von preisgekrönten Fotografen und Fotografinnen. Illustrationen lockern das Ganze auf und laden direkt nach dem Auspacken des Geschenks schon mal zum Schmökern ein. Und ich bin sicher, danach werden viele Lust haben, in einer ruhigen Minute nochmal tiefer abzutauchen. Dieses Buch findet ihr auf der Website www.einlebenfürdenozean.de, immer mit einem Minus dazwischen und das Für wird natürlich mit UE geschrieben, oder ihr googelt einfach nach Ein Leben für den Ozean oder nach Helden der Meere. In beiden Fällen kommt das Buch relativ weit oben in den Vorschlägen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Weihnachtsfest mit Geschenken, die einen Hauch von Salzwasser unter den Weihnachtsbaum wehen.
Wenn ich mir so diese Crews anschaue, dann kann ich mir vorstellen, dass die Matrosen, die von den Philippinen kommen, ein anderes Gehalt erzielen als du.
Ja.
Signifikant anderes Gehalt.
Ja. Ja, signifikant anders, das ist richtig.
Nur mal so in Größenordnungen gedacht. Darf ich mal fragen, was einer dieser Matrosen verdient plus minus und was so ein Kapitän verdient plus minus, so als, weiß nicht, Jahres- oder Monatsgehalt, wie auch immer?
Also nur es variiert natürlich doll von Rang zu Rang und es variiert auch, also bei den Filipinos, die sind über Crewing-Agenturen angestellt und werden dann quasi über diese Agenturen weitergeleitet an die Reedereien. Mhm. Und je nach Agentur und je nach Schiffstyp und Erfahrungsschatz können die unterschiedliche Gehälter kriegen. Ja, das ist signifikant weniger als ich jetzt zum Beispiel. Aber wenn man es in Verhältnis setzt zu den durchschnittlichen Gehältern, die in den Philippinen zum Beispiel auftreten, ist das ein wirklich, wirklich gutes Gehalt.
Absolute Zahlen kriege ich aus dir raus oder nicht? Also so verdient er, weiß nicht, 1000 Euro im Monat? Oder eher 300? Oder 100? 50?
Ja, wie gesagt, kommt auf den Rang an. So ein Deckhand bei uns wären wahrscheinlich so bei 1500, 1600 Dollar im Monat.
Okay. Und die Kapitäne verdienen dann so das Zehnfache?
Nicht das Zehnfache. Also.
Just asking.
Just asking. Also bei uns, das sind ja unterschiedliche Gehaltstypen, die du da gerade vergleichst. Bei den Filipinos, die kriegen halt, die kriegen ihr Gehalt für die Zeit, die sie an Bord sind. Mhm. Und wenn sie im Urlaub sind, kriegen sie kein Gehalt. Müssen aber auch keine Steuern zahlen in den Philippinen und all sowas. Das ist sehr schwer entgegenzusetzen. Und bei mir zum Beispiel, ich kriege ein festes Gehalt jeden Monat, egal ob ich auf See bin oder zu Hause. Da gehen aber der komplette Steuersatz und Sozialabgaben und Rentenversicherung und alles von ab.
Okay. Haken wir das mal
absolut,
jetzt ab
mit den. Nicht.
Ja, das ist okay. Aber ich frage mich, was, wie empfindest du das? Empfindest du das als gerecht oder ist das was, wo. Also, weil da crashen ja Welten aufeinander an Bord eines Schiffes.
Ja, da crashen schon Welten aufeinander. Aber wie gesagt, man muss es immer in Relationen setzen. Also, viele von meinen philippinischen Kollegen versorgen mit dem Geld, was sie kriegen, zu Hause gefühlt ihr halbes Dorf mit. Die haben teilweise Dienstangestellte, Kinderbetreuung, privat, können sich nach so einem Einsatz irgendwie ihr Auto oder ihr Haus weiterfinanzieren. Mit dem Geld, was sie kriegen, können sie sich in ihrer Heimat sehr viel leisten.
Okay, und das heißt, das ist überhaupt kein Thema an Bord. Alle sind ziemlich happy und haben das Gefühl, wir machen hier gemeinsam einen ordentlichen Reibach.
Nee, alle haben natürlich das Gefühl, dass sie zu wenig kriegen. Also egal welcher Rang, alle wollen eigentlich mehr Geld. Und klar, das ist ein Gegensatz, aber es ist nicht so, dass einem das im Alltag irgendwie auf die Füße fällt oder aufs Brot geschmiert wird.
Okay, aber und es geht dir auch nicht so. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich mir dann vielleicht denke, so jetzt von ganz weit außen gedacht, dann bist du da und ja, du hast eine richtige Scheiße da. Du steckst im Sturm fest, kommst nicht rechtzeitig nach Hause, musst vielleicht sogar Sachen machen, wo du am Ende denkst, ey, das war gefährlich. Und dann denkst du dir vielleicht am Ende, ja gut, aber ich werde auch echt ganz anständig bezahlt. Und wenn ich mir dann anschauen würde, da ist jemand, der hat gerade, macht das für 1500 Euro im Monat und wenn er nicht arbeitet, kriegt er auch gar nichts mehr. Da hätte ich vielleicht so ein Gefühl von,
Ja, aber wir stecken ja genau in der gleichen Situation.
Ja, aber du also.
Ach so, du meinst, dass
man sich vielleicht für mich so denkt, das Geld, eine Person verdient richtig gut für westliche Verhältnisse und eine andere verdient vielleicht gut für asiatische Verhältnisse, aber in Wirklichkeit ist einfach eine Riesendiskrepanz, was die Leute bekommen.
Aber es klingt, mein persönliches Gefühl ist, es gleicht sich eigentlich ganz gut aus. Also jetzt explizit die philippinischen Kollegen, mit denen ich zusammenarbeite, die arbeiten sehr gerne bei uns, die kommen sehr gerne wieder und die verdienen bei uns tatsächlich sogar ein bisschen weniger, als sie in anderen Crewing-Agenturen oder bei anderen Reedereien verdienen könnten, sind aber sehr gerne bei uns und freuen sich, wie gesagt, immer wieder zu kommen, einfach weil bei uns die Arbeit gut strukturiert ist, sicher und das Miteinander einfach sehr viel wert ist.
Okay. Cool. Was musst du als Kapitän eigentlich alles so drauf haben? Es geht ja nicht nur darum, dieses Schiff zu steuern, was, glaube ich, schon eine große Verantwortung ist und auch viel Wissen nötig ist, diese ganzen Navigationsskills und sowas, da können wir vielleicht später noch drauf. Aber mal angenommen, an Bord passiert irgendein medizinischer Notfall. Habt ihr da immer extra einen Arzt oder eine Ärztin an Bord oder ist das was, wo im Zweifelsfall du dann gefragt bist?
Genau, im Zweifelsfall bin ich dann gefragt. Jeder nautische Offizier unter deutscher Flagge hat eine medizinische Grundausbildung quasi, die ihn befähigt, an Bord dann den Arzt zu spielen. Die Hauptaufgabe liegt bei uns zum Beispiel dann meistens beim ersten Offizier, der sich dann um die medizinische Versorgung kümmert. Wenn es aber natürlich was Größeres ist, dann geht das ja alle was an. Dann geht das auch mich was an und dann will ich das auch wissen und dann will ich mich natürlich auch beteiligen.
Was waren so die krassesten Verletzungen, um die du dich dann auf einmal kümmern musstest?
Ja, die krasseste Verletzung jetzt körperlich war, dass jemand gefallen ist auf den Brustkorb und gebrochene Rippen hatte und einen Pneumothorax, also eine Perforation des Lungenfells, wo dann quasi die Luft in diesen Zwischenraum eingedrungen ist.
Da fällt die Lunge zusammen, ne?
Da kann die Lunge zusammenfallen, genau. Also in dem Fall hatten wir Glück. Wir haben das rechtzeitig gemerkt, den Patienten ruhig gestellt und waren zum Glück auch in Landnähe. Nachdem wir das diagnostiziert hatten, 45 Minuten später war der Helikopter da und hat ihn an Land gebracht.
Ah, cool. Crazy. Ist das dann am Ende eine ganz coole, spannende Aktion? Oder, also, natürlich wünscht man sich nicht, dass sowas passiert, aber es hört sich irgendwie auch aufregend an.
Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. In dem Moment ist man einfach nur noch effektiv. Es hat nichts mit Spannung zu tun. Es geht wirklich nur noch um, okay, wir müssen das und das machen. Alles klar, Patient ruhig stellen, Notruf absetzen, Krankenhaus informieren, Reederei informieren, vielleicht telemedizinische Beratungen einfordern. Ja, und dann funktioniert man einfach. Und im Endeffekt ist es, wie du schon meinst, ein spannendes Erlebnis und eine spannende Geschichte. Und ich habe danach noch öfter mit dem Kollegen zusammengearbeitet, den wir da weghelikoptert haben. Der war wirklich sehr, sehr dankbar und trotzdem hat er weiter an Bord gearbeitet und ist wiedergekommen. Und das war ein sehr gutes Outcome auf jeden Fall. Es hätte auch ganz anders laufen können.
Ja, cool. Also ich weiß jetzt auch, was ich mit der Frage eigentlich sagen wollte. Ich habe nämlich gedacht, boah, wie beeindruckend ich das finde, dass du auf einmal so viele, in so vielen Bereichen eine Verantwortung übernehmen musst. Und selbst wenn jemand da sitzt und so eine ernste Verletzung hat, du auf einmal sowas diagnostizieren kannst, selbst wenn es mit Hilfe irgendwie ist, dir den Hut aufsetzt und am Ende sagst, ey, ich habe hier gerade mich wirklich gut um jemanden gekümmert, der eine schwere Verletzung hatte. Das ist ja so ganz anders als der Verantwortungsbereich von vielen anderen Menschen, die im Alltag halt vielleicht dafür verantwortlich sind, dass in ihrer Abteilung alle Drucker funktionieren oder was weiß ich, ne? Jetzt mal ganz doof gesagt, aber da hast du ja so viele Bereiche, in die deine Arbeit reinreicht und wenn man dann merkt, ey, selbst in den Bereichen konnte ich jetzt irgendwie was Wertvolles beitragen, finde ich das total beeindruckend. Deswegen habe ich so danach gefragt, weil ich das so cool fand, dass du das lösen konntest, ob du das vielleicht selber auch cool findest. Aber
ja, ich finde das auch cool. Das Ding ist, als Nautiker an Bord von so einem Schiff muss man alles ein bisschen können, aber nichts richtig. Also am besten kann man natürlich alles. Aber was man im Studium lernt, ist von allem ein bisschen. Und dann muss man halt gucken, wie man damit durchkommt.
Ja. Lass uns nochmal über Stürme reden. Das ist natürlich was auch super, super spannend ist. Denn du wirst 100 pro, also im Tanker kann man ja nicht unbedingt um Stürme drumherum fahren. Und wahrscheinlich wird auch selten Rücksicht drauf genommen, irgendwelche Segler, die über den Atlantik wollen, die passen dann ein super Wetterfenster ab. Ich vermute mal, das werdet ihr sehr selten tun, sondern das heißt in der Regel einfach, ey, jetzt fahrt los und werdet ihr schon durchkommen.
Ja, Wetterfenster abpassen tun wir relativ selten, sei denn, es ist wirklich schlimm. Wir planen natürlich voraus Wenn der Kapitän einschätzt, dass es nicht sicher ist, dort lang zu fahren zu diesem Zeitpunkt, dann sollte er das auch nicht tun, ganz einfach. Aber trotzdem ist es manchmal unvermeidbar, dass man in Stürme kommt oder in Situationen gebracht wird, wo das Wetter einem Strich durch die Rechnung macht.
Mhm. Können wir mal gemeinsam in so einen Sturm gehen? So irgendeiner, der dir noch in Erinnerung ist, wo man am Anfang irgendwie denkt so, mal schauen, das könnte wild werden und es spitzt sich immer weiter zu und irgendwann, ich weiß nicht, wie weit es dann ging, aber fällt dir da irgendeine Situation ein, in die du uns mitnehmen kannst?
Zum Beispiel eine der Grönlandreisen, die ich bisher so gemacht habe, Anfang November, Winter im Nordatlantik. Auch wenn man jetzt keine nautische Expertise hat, kann man sich vorstellen, dass es da ganz schön rund geht. Viele Tiefdruckgebiete, eins nach dem anderen, ziehen durch den Nordatlantik. Hohe Wellen, hohe Windgeschwindigkeiten. Es ist sehr schwer, das adäquat über einen langen Zeitraum vorherzusagen und dann denen aus dem Weg zu gehen. Und was mir dann zum Beispiel passiert ist, war, dass wir auf dem Rückweg nach Europa waren, von Westgrönland aus und an der Südspitze von Grönland abgebogen sind nach Osten und uns ein so ein Wettersystem nicht überrascht hat, aber eingeholt hat. Und es gab keine Möglichkeit, schneller zu fahren. Wir hätten eben nicht wegfahren können. Und dann ging es halt drunter und drüber und die Wellen werden immer höher, die Gischt spritzt überall hin, man sieht sehr wenig, einfach weil das Meer so aufgepeitscht ist, viel Wasser in der Luft ist. Die Wellen sind 10, 15 Meter hoch. Du kannst also quasi nicht mal mehr, also in manchen Situationen nicht mehr über den Wellenkamm hinausschauen. Du kannst das Schiff nicht mehr auf dem Kurs halten, den du eigentlich fahren wolltest. Du musst beidrehen, um quasi in einem sicheren Winkel durch die Wellen zu fahren oder in die Wellen hinein und musst dabei noch gucken, dass halt nichts kaputt geht, dass das Schiff nicht zu doll rollt, weil dann wird es gefährlich für die Menschen an Bord, dass die Wellen nicht in einem Winkel so einschlagen, dass Sachen kaputt gehen. Und das geht so weit, dass sogar Stahl verbogen wird und einzelnes Equipment beschädigt oder abgerissen wird.
Crazy. Hattest du mal einen Sturm, wo du dann drin stecktest und irgendwie vielleicht schon erste Dinge kaputt gegangen sind oder so, wo du dann am Ende da standest und dachtest, oh Gott, hoffentlich hört das bald auf, sonst wird es richtig ernst?
In solchen Stürmen habe ich schon drin gesteckt. Dass wirklich groß was kaputt gegangen ist, hatte ich bisher zum Glück nicht. Kleinigkeiten, abgerissene Lampen oder verbogene Reling, sowas, das kommt schon ab und zu vor. Aber ich hatte noch nie das Gefühl, dass ich mich nicht verlassen kann auf das Schiff. Da war ich ehrlich gesagt immer sehr glücklich.
Okay. Wirst du in solchen Situationen seekrank?
Ich habe das Glück, dass ich noch nie so seekrank geworden bin, dass ich mich erbrechen musste. Aber dieses Flauheitsgefühl und die Müdigkeit, die hat jeder, der zur See fährt und in so einer Situation steckt. Dann muss man aufpassen, was man tut und am besten auch seinen eigenen Körper kennen und schauen, wie man am besten aus der Situation herauskommt. Das Anstrengendste bei Seekrankheit ist an sich nicht, wenn es anfängt zu rollen und man sich vielleicht übergibt. Das wirklich Anstrengende ist die dauerhafte Belastung. Wenn du auf dem Schiff feststeckst und weißt, okay, hier geht das jetzt die nächsten 5 Tage, wird das hier rollen und schaukeln und die Wellen werden ins Schiff krachen, kann das eine sehr starke mentale Belastung sein. Du kannst auch nachts nicht vernünftig schlafen, weil sich alles bewegt. Du rollst in deinem Bett hin und her und das ist auf Dauer einfach extrem belastend.
Crazy. Wir springen jetzt mal in die nächste Kategorie.
Am Abgrund der Meere.
Wenn man so unterwegs ist, gibt es ja gewisse Abgründe, die einem begegnen können. Und ich frage mich, ob du in Piratengebieten unterwegs warst oder Piraten überhaupt so ein Thema ist, vor dem ihr Angst habt.
Piraten sind in der Seefahrt immer noch ein großes Thema. Natürlich nicht wie früher mit Säbel und Kanonen, sondern heutzutage natürlich mit schnellen Booten und Kalaschnikows und Raketenwerfern. Piraterie ist tatsächlich ein sehr großes Geschäftsfeld in manchen Teilen der Welt, wo tatsächlich Geld mitgemacht wird und wo spekuliert wird. Und für die Seefahrt im Allgemeinen ist das immer noch ein großes Thema, weil man natürlich darauf vorbereitet sein muss. Und gerade wenn man in solchen Gebieten unterwegs ist, ist der Hintergedanke natürlich immer da. Man hat immer im Kopf, dass man vorbereitet sein muss und dass es passieren könnte.
Was heißt vorbereitet sein? Was würdest du tun, wenn du jetzt merkst, da kommen Piraten? Ist das schon mal passiert, dass du irgendwie eine ernste Situation hattest, wo du dachtest, oh, das könnte jetzt...
Mir ist das noch nie passiert, dass ich in Piratengebiete unterwegs war. Aber was wir dann tun würden, und also wir haben uns auch schon darauf vorbereitet, weil es hieß ja, okay, wir fahren nach Singapur durch den Suezkanal, da kommt man durchs Rote Meer an Somalia vorbei. Und dann mussten wir uns natürlich auch vorbereiten. Und was man dann tut, ist, man hat ganz klare Pläne für solche Fälle, wie man sich vorzubereiten hat. Man würde Stacheldraht ausbringen, man würde teilweise bewaffnete Begleitung bekommen. Mhm. Wahrscheinlich dann so 4 Personen, die mit Gewehren, mit scharfer Munition einen begleiten würden. Man würde sich überlegen, wo könnte ich mich im Schiff am effektivsten verstecken, wo die Piraten mich nicht finden, wir aber trotzdem noch die Kontrolle übers Schiff haben. So eine Erwägung muss man dann...
Das gibt's. Es gibt einen Ort, an dem man dich nicht findet und wo du trotzdem noch das Schiff steuern kannst.
Auf Schiffen, die extra für solche Gebiete gebaut sind oder nachgerüstet, gibt es einen Ort namens Zitadelle. Der ist meistens irgendwo nahe dem Maschinenraum. Da würde man sich einschließen, hat noch gewisse Kontrolle über Kernelemente des Schiffes und ist so abgeschottet, dass es dem Piraten nicht möglich wäre, dort einzudringen. Im Idealfall. Da sind dann auch Decken und Proviant und all sowas und Funk. Und dann würde man sich dort quasi einschließen, wenn die Piraten an Bord kommen. Also das ist quasi das allerletzte Mittel. Piraten kommen schon an Bord, haben ihre Strickleiter schon über die Kante geworfen, klettern an Bord und es ist nicht mehr aufzuhalten, dass sie dort sind. Dann würde man quasi sich dort einschließen und auf Rettung warten.
Schön, dass dir das noch nicht passiert ist. Ich hoffe, dass das bleibt auch noch bis ans Ende deiner Karriere so.
Das hoffe ich auch.
Und jetzt müssen wir uns aber mal einem Thema zuwenden, das natürlich hier im Raum steht. Du hast es am Anfang beschrieben, du fährst Tanker, ihr habt Ölprodukte geladen, also Benzin, Kerosin, irgendwas. Also eigentlich... Das, wo jeder sagen würde, das sind so die unnachhaltigste Schifffahrt, die es so gibt. Nur um mal so die Umwelteinflüsse dieser Arbeit aufzuzählen. Wenn es zu irgendwelchen Unfällen kommt mit solchen Schiffen, gibt es natürlich schnell riesige Umweltkatastrophen, Ölkatastrophen. Es gibt Unterwasserlärm einfach von all diesen riesigen Schiffen. Man hat einen riesigen CO2-Ausstoß während der Betrieb dieser Schiffe. Wenn es irgendwelche Leckagen oder ähnliches gibt, laufen Substanzen ins Meer, die Schwierigkeiten machen. Im Ballastwasser werden teilweise invasive Arten transportiert. Vieles davon trifft nicht nur auf Öltanker zu, sondern auch auf Kreuzfahrtschiffe und andere Schiffe und so weiter und so fort. Diese Schiffe, wenn sie irgendwann nicht mehr genutzt werden, hat man auch noch ein großes Recyclingproblem. Also da kommt so irgendwie so einiges zusammen, wo so die Ökologen, die das Meer lieben und irgendwie alles für den Schutz der Meere tun, erstmal so auf die Barrikaden steigen und sagen, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist ja einfach nur das Böse.
Ja, da hast du recht. Und die Biologen haben damit auf jeden Fall auch recht. Das will ich gar nicht in Frage stellen. So ein Schiff schleudert unfassbar viel CO2 in die Luft. Ja, wie du schon meintest, invasive Arten. Da gibt es ja mittlerweile Ballastwasserbehandlungsanlagen, die sich extra darum kümmern. Ganz viele internationale Regularien und Standards, die eingehalten werden müssen und die auch von den Flaggenstaaten und natürlich auch vom Hafenstaat quasi kontrolliert werden.
Was das Ballastwasser angeht?
Was Ballastwasser angeht, was Ölverschmutzung angeht, was Betriebsabläufe angeht, eigentlich wird alles kontrolliert. Und gerade auf Öltankern oder bei uns Ölproduktentankern gibt es sehr große Sicherheitsstandards, die permanent eingehalten werden müssen.
Okay, also das heißt, es ist jetzt nicht so, wie sich manche das vorstellen, so ein wilder Westen, wo die größten Dreckskähne rumfahren und irgendwie nichts kontrolliert wird, sondern zumindest auf dem Schiff, auf dem du fährst, unter deutscher Flagge ist es so, dass du wirklich sagen würdest, ey, das ist sehr kontrolliert und reguliert, um genau das, so gut es geht, zu verhindern.
Genau, ja, wenn man jetzt klein anfängt quasi, wenn das Schiff, die Schiffsbesatzung versucht natürlich all diese Umwelteinflüsse zu minimieren. Das heißt, wir sammeln unseren Müll, wir trennen unseren Müll, geben ihn nur am Hafen ab. Früher wurden Sachen über Bord geworfen, das passiert jetzt nicht mehr. Wir haben ganz klare Richtlinien, wie das mit der Ölverschmutzung läuft. Wir pumpen kein Öl über Bord, also eine Standards, die bei uns natürlich eingehalten werden. Es ist ja nicht nur das Schiff, wir machen unsere Regeln nicht selbst. Die Regeln werden quasi von der Reederei aufgestellt nach internationalen Standards, die für alle Schiffe gelten und auch von den Versicherungen und den Klassifikationsgesellschaften gecheckt und durchgesetzt werden.
Okay, trotzdem bleibt es dabei. Also das, was du da geladen hast, ist ja ein riesen Umweltrisiko. Und du weißt, wenn du da einen Fehler machst, dann kann es sein, dass ein komplettes Ökosystem stirbt. Denen gibt es einen unfassbar großen Schaden. Du trägst eine so große Verantwortung, wenn du dieses Schiff fährst. Beschäftigt dich das?
Das beschäftigt mich auf jeden Fall. Ja, der Schaden für die Umwelt ist immens, wenn so eine Katastrophe passieren würde. Auch die Gefahr für die Menschen an Bord, angenommen, würde auf Grund laufen. Sehr großes Risiko, dass Kollegen sterben, dass das Schiff zugrunde geht, dass die Umwelt nachhaltig geschädigt wird. Das ist wirklich eine große Verantwortung und dementsprechend versucht man natürlich sein Bestes, alle Gefahren zu eliminieren.
Gibt es Momente, in denen du da vielleicht nicht gut schlafen kannst? Also ich glaube, ich wäre dieser Verantwortung nicht gewachsen. Ich glaube, ich würde einfach mir denken, boah, ey, das wäre so schlimm. Das wäre so unfassbar schlimm. Und mir passieren halt einfach Fehler, weil ich ein Mensch bin. Oder ich komme in Situationen, in denen ich nicht gewachsen bin, weil ich einfach noch nicht alles erlebt habe. Ich könnte nicht zu 100% sicher sein, dass das wirklich gut geht. Und die Konsequenz ist nicht nur, dass ich am Ende irgendwie weit drauf gehe oder sowas, sondern dass ein so riesengroßer Schaden entsteht. Ich glaube, ich könnte das nicht. Ich glaube, das wäre mir zu viel Verantwortung.
Ja, das ist auch wirklich eine sehr große Verantwortung. Und es ist auch wichtig, dass man diese Verantwortung im Hinterkopf behält und einfach seinen Menschen möglichstes tut, das zu vermeiden. Ja, man wächst in die Verantwortung rein und man hat sie natürlich im Hinterkopf, aber man lernt auch damit umzugehen. Ganz einfach. Es ist nicht so, dass sich jemand von vornherein von der Straße weg shanghait und dich als Kapitän auf so ein Schiff setzt. Ja. So, das ist ein langer Prozess, der da abläuft, wo man Zeit hat, sich an diese Verantwortung zu gewöhnen und wo man auch Zeit hat, wenn man, wie du jetzt zum Beispiel sagst, der Sache nicht gewachsen ist, zu sagen, nee, das ist mir nichts, ich höre auf, ich möchte diese Verantwortung nicht haben.
Aber das wäre dir bisher noch nicht in den Sinn gekommen?
Ich versuche meinen Job einfach immer so gut wie möglich zu machen und allen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Wenn ich eine Situation begegne, wo ich sage, der bin ich nicht gewachsen oder das ist zu gefährlich, dann begebe ich mich nicht in diese Situation.
Okay. Jetzt ist es ja aber auch einfach so, dass es ökologisch wir Riesenprobleme haben aufgrund der ganzen CO2-Emissionen und jetzt ist die Schifffahrt, die du machst, ein großer Emittent dieser CO2-Emissionen und du fährst noch das Material, auf dem dieses ganze fossile System besteht, durch die Gegend. Also quasi trägst noch zu dem Gelingen der fossilen Welt, sage ich mal, bei. Ist das was dir, also ich weiß, dass es für dich ein Thema ist. Du hast es am Anfang ja auch schon gesagt, als wir uns kennengelernt haben, boah ey, du Helden der Meere, ich darf eigentlich gar nicht erzählen, was ich hier mache. Das ist eigentlich eine Umweltkatastrophe, das Ganze. Wieso machst du das trotzdem?
Meine Geschichte ist, dass ich in dieses System ein bisschen hineingewachsen bin. Also nach dem Studium habe ich mich gefragt, okay, was mache ich mit meinem Leben? Möchte ich überhaupt zur See fahren? Wenn ja, wo? Und ein zu dem Zeitpunkt für mich sehr ansprechender Arbeitgeber war meine jetzige Reederei. Dort bin ich einfach geblieben und jetzt in der Position gelandet, wo ich jetzt bin. Und das ist natürlich, und das ist mir sehr bewusst, damals vielleicht nicht so sehr wie heute, ein Zahnrad in der fossilen Wirtschaft und umwelttechnisch sehr fragwürdig. Genau.
Und warum war dieser Arbeitgeber für dich so attraktiv?
Aus den Gründen, die andere Arbeitgeber an Land oder in einem Bürojob zum Beispiel auch attraktiv sind. nette Kollegen, gute Strukturen, die man da hat, Aufstiegschancen, vertrautes Personalwesen an Bord, eine gute Atmosphäre, in der man weiter zur See fahren möchte.
Und das war dir, finde ich, einfach viel wichtigere Argumente als, was ist es eigentlich, was wir durch die Gegend fahren?
Zu dem Zeitpunkt, ja. Mein Gedankengang war, wenn ich es nicht mache, macht es auf jeden Fall jemand anders. Ich bin ein winziges Zahnrad in dieser ganzen Maschinerie und mit den Standards, unter denen wir hier arbeiten, ist es vielleicht sogar sicherer, dass ich das mache, als wenn irgendjemand sonst diesen Job macht, der vielleicht ein anderes Mindset hat und da anders an die Sache rangeht.
Eine Sache, die du in den letzten Tagen gesagt hast, die mich irgendwie berührt hat, war, dass du gesagt hast, ganz ehrlich, ich mache mir total Sorgen darum, dass vielleicht irgendwann meine Enkel vor mir stehen oder meine Kinder und mich fragen, wie konntest du das machen? Wir alle wussten, dass unser Planet vor die Hunde geht wegen dieser fossilen Wirtschaft. Und du warst Öltanker-Kapitän. Wie konntest du das machen? Du hast genau gewusst, was da los war.
Ja, das ist ein Gedanke, der mich öfters umtreibt. Und ich habe ehrlich gesagt noch keine wirkliche Antwort darauf gefunden, außer die, die ich dir gerade eben schon gesagt habe. Also momentan sieht die Weltwirtschaft leider so aus, wie sie jetzt aussieht. Es ist sehr viel fossile Energie. Alles ist globalisiert. 90% oder mehr als 90% der Waren, die transportiert werden, werden auf dem Seeweg transportiert. Es ist ein unfassbar großes globales System. Solange wir das System nicht ändern und wegkommen von fossilen Treibstoffen oder übergehen zu alternativen Energien oder E-Fuels oder was auch immer, wird dieses System so bestehen bleiben. Wie ich das meinen Enkeln verkaufe, weiß ich leider immer noch nicht.
Du hast gesagt, dass du anfangs waren dir diese Faktoren, weshalb du dich für die Reederei entschieden hast, wichtiger als die ökologische Perspektive. Klang aber so ein bisschen danach, als ob das sich möglicherweise ändert oder sogar schon geändert hat. Ist das für dich ein Gedanke, damit irgendwie auch wieder aufzuhören, vielleicht in einen anderen Bereich zu wechseln oder den Job sogar ganz an den Nagel zu hängen, weil du vielleicht es irgendwann nicht mehr mit deinem Gewissen vereinbaren kannst?
Der Gedanke ist natürlich immer noch oder immer wieder sehr präsent. Langfristig würde ich diesen Job wahrscheinlich nicht weitermachen oder mir eine andere Perspektive suchen, in der ich es mehr mit meinem Gewissen vereinbaren kann. Für meine jetzige Lebensphase ist es einfach sehr ansprechend und praktisch. Mhm.
Lass uns nochmal in die nächste Kategorie springen. Ich glaube, ich würde gerne mit den nächsten Fragen in dieser Kategorie weitermachen. Das ist das Logbuch. Und da geht es mir nochmal darum, dich als Person noch ein bisschen besser zu verstehen.
Logbucheintrag.
Und mich würde auch interessieren, wie blickst du denn auf den Ozean? Also ich glaube, so wie ich dich verstanden habe, so wie ich dich kennengelernt habe, ist es ja die Liebe zum Ozean, die dich überhaupt in diesen Bereich gebracht hat. Und du erlebst den Ozean in einer Zeit, wie kaum andere Menschen das tun, also einfach wie viel Zeit du dort verbringst. Wie blickst du auf den Ozean? Also was bedeutet dir der Ozean?
Ja, also die Affinität zum Ozean ist auf jeden Fall präsent bei mir fast jeden Tag. Also wenn ich arbeite natürlich und auch privat verbringe ich viel Zeit auf dem Wasser.
Und du lebst sogar auf einem Boot?
Ich lebe sogar auf einem Boot, das ist richtig.
In Berlin?
Ja, in Berlin.
Was ist das für ein Boot?
Das ist ein 113 Jahre alter Frachtensegler. Wurde in Holland gebaut und dann in den 70ern umgebaut zu einem Wohnschiff.
Geil. Ja. Also du erlebst den Ozean fast jeden Tag. Ich habe dich unterbrochen und du wolltest gerade erzählen, was so der für dich bedeutet.
Genau. Und der bedeutet mir einfach sehr viel. Das ist der Ursprung allen Lebens. Meine glücklichsten Momente, die ich in meinem Leben jemals erleben durfte, finden fast ausschließlich auf dem Wasser statt.
Was sind das für Momente? Was kommt dir sofort in den Sinn?
Da kommt mir in den Sinn Ruhe, Wind, Segeln, Fortbewegen, Zeit mit tollen Menschen auf dem Wasser verbringen, Sonnenuntergänge noch und nöcher, ja, unfassbare Naturspektakel und
Und jetzt bist du ein Seemann. Jemand, der sich diesem, der See verschrieben hat. Was bedeutet das überhaupt, ein Seemann zu sein? Hast du dafür für dich eine Definition? Und was macht das mit dir? Also du bist ein Seemann, ist dir das klar?
Ja, das ist mir manchmal erschreckend bewusst.
Was heißt das? Was bedeutet das, dass es erschreckend bewusst wird?
Einfach, dass sehr viel von dem, was ich tue und sehr ein großer Teil meiner Persönlichkeit da mittlerweile sich rein entwickelt hat. Und das bedeutet für mich, dass man auf einen gewissen Blick auf das Leben hat, auf gewisse Eventualitäten vorbereitet ist.
Was heißt das konkret?
Ich würde sagen, einen sehr ruhigen Blick aufs Leben, dass man manche Sachen nicht kontrollieren kann, dass man versucht, trotzdem einen ruhigen Kopf zu behalten, selbst wenn Situationen manchmal kritisch sind, dass man einen Fokus entwickelt auf das, was wirklich wichtig ist. Und
was ist wirklich wichtig?
Das ist situationsbedingt. Ich glaube, Familie und Freundschaft ist sehr wichtig und mit seiner Umwelt und mit seinen Mitmenschen gnädig zu sein. Liebe Grüße an Tim.
Wie lässt sich das vereinbaren, Seemann zu sein und zu wissen, wie wichtig Freunde und Familie sind? Weil ich habe das Gefühl, Seemänner sind sehr weit weg von Freunden und Familie.
Das ist richtig, aber je weiter man weg von seinen Liebsten ist, desto mehr lernt man auch zu schätzen, was man an ihnen hat und man weiß, was einem fehlt, man weiß, wie viel die Liebe einem bedeutet, die man sonst kriegt, und natürlich wächst man an Bord eines Schiffes mit seinen Kollegen auch ein bisschen zusammen. Mhm. Das ist nicht so, dass man da nur mit Fremden rumhängt, sondern da entwickeln sich natürlich auch zwischenmenschliche Beziehungen und Freundschaften.
Wie viel Zeit bist du auf dem Meer? Wie viel Zeit bist du zu Hause?
50-50 ist das bei mir. Ich bin meistens 2-3 Monate auf See und dann die gleiche Zeit zu Hause.
Okay. Also ich muss sagen, ich habe dich jetzt ja ein paar Tage erleben dürfen und ich finde dich total klasse. Ich schätze dich sehr. Ich habe dich als Skipper von unserem Boot erlebt, aber vor allem als eine Persönlichkeit, die besonders ist. Du hast eine tolle Ausstrahlung, und ich habe da gerade mit Tim auch drüber gesprochen, mit einem anderen Skipper, und wir haben gesagt, wir haben festgestellt, dass du eine Autorität ausstrahlst, eine Seriosität ausstrahlst, aber dabei irgendwie trotzdem sehr so ein bisschen weich bist, also sehr sensibel, sehr nett, sehr nahbar. Bei dir fühlt man sich so richtig wohl. Du hast eine total gewinnende Art, und also da kann ich dir nur ein Riesenkompliment machen. Es macht unfassbar Spaß, mit dir Zeit zu verbringen, und trotzdem hast du auf jeden Fall strahlst du eine Autorität aus, und das merkt man auch. Du leitest hier die Flottille, die anderen Skipper können voll auf dich vertrauen und sowas. Das finde ich total beeindruckend. Deswegen wundert es mich auch überhaupt nicht, dass du in so jungen Jahren Kapitän bist und so eine große Verantwortung trägst. Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie wird man so ein Typ? Oder warst du das einfach immer? Ist dir das in die Wiege gelegt? Also erkennst du dich da irgendwie wieder? Sind da gewisse Sachen dabei, wo du sagst, ja, das musste ich mir aber erst irgendwie erkämpfen? Oder nö, da hatte ich einfach Glück. So bin ich halt.
Ja, vielen Dank auf jeden Fall erstmal. Ich fühle mich wirklich sehr geschmeichelt.
Das darfst du ruhig.
Und ich freue mich, dass ihr mich so wahrnehmt und das auch so gemeinsam nochmal verifiziert habt. Ich glaube einfach, ich bin von Natur aus sehr empathisch und komme einfach gut mit den meisten Menschen aus. Egal mit was für einem Charakter oder mit was für einem Mindset man mir begegnet. Ich bin da erstmal offen, höre mir das an und dann entscheide ich mich, ob ich mit euch interagiere oder nicht. ihr hattet jetzt Glück, ich interagiere sehr gerne mit euch. Ja, und das macht alles andere drumherum viel einfacher, die gesamte zwischenmenschliche Kommunikation. Weil wenn man erstmal Leute oder Mitsegler zum Beispiel für sich gewonnen hat und weiß, die vertrauen mir, ich habe Kompetenzen, die haben auch Kompetenzen, die gesehen werden, die auch eingesetzt werden können, dann ist man direkt auf einem ganz anderen Level miteinander. Wenn man dann zum Beispiel mal außerhalb des spaßigen Bordalltags mit dem Baden gehen und dies und das und jenes. Wenn dann doch mal ein ernstes Wort fällt und man sagt, hey, hier, kannst du mal bitte dies und das machen? Wir müssen jetzt kurz uns zusammenreißen, einmal alles aufklären, alles wegräumen und dann setzen wir die Segel so und so. Dann wird das auch gemacht, einfach weil die Leute wissen, okay, das hat eine Relevanz, das ist ihm persönlich gerade wichtig für uns und für die Sicherheit und auch im Endeffekt für den Badespaß. Weil es gibt keinen Badespaß mehr, wenn der Rest
ohne
nicht
Sicherheit
funktioniert.
Ohne Sicherheit kein Badespaß.
Genau.
Ich habe mich gefragt, ob das so eine neue Art Seemann ist. Es passt ja überhaupt nicht so in dieses Bild von einem Seemann. Wenn ich mir einen Seemann vorstelle, dann ist das in der Regel so ein älterer Mann mit Bart und rauer Stimme und rauem Charakter, wortkarg und irgendwie, denke ich, da zählt vor allem Härte. Und ich frage mich, ist das einfach ein total abgetroschenes Klischee? Trifft das irgendwie zu? Und vielleicht ist das jetzt die neue Art Seemann?
Also aus meiner Sicht ist das eine Entwicklung, die sowohl auf See, aber auch in vielen Betrieben an Land natürlich vonstatten geht. Man hat das immer häufiger, dass Führungspersonen, gerade zum Beispiel im akademischen Bereich oder im wissenschaftlichen Bereich, eine niedrige Hierarchie durchsetzen, nicht unbedingt auf ihren Rang pochen, sondern das quasi auf einer zwischenmenschlichen Basis erledigen und trotzdem gleiche oder sogar bessere Resultate erzielen. Und ich finde, das ist eigentlich eine Entwicklung, die sehr positiv ist und die man eigentlich weiter fördern sollte.
Unbedingt.
Natürlich hat man gerade in der Seefahrt viele alte, sagen wir mal, Männer, die in einem System gelernt haben, sich durchzusetzen und andere Arten von Hierarchien kennengelernt haben und da so reingewachsen sind, aus denen sie sehr schwer rauskommen. Das hat man nicht nur auf See, das hat man auch in der Politik zum Beispiel. Und langfristig wird sich das meiner Meinung nach nicht durchsetzen und diese flachen Hierarchien und ein menschenbasierter Führungsstil ist eigentlich anzustreben.
Ja, schön. Cool, dass sich das da auch ändert. Bevor wir jetzt in die nächste Kategorie kommen oder den Abschluss Ebbe oder Flut, würde ich ganz gerne euch noch die Gelegenheit geben, falls aus dem Publikum jetzt da noch Fragen sind, wo ihr denkt, Mensch, die hat Chris ja komplett vergessen oder da muss ich jetzt nochmal nachhaken oder was weiß ich, dann wäre jetzt die Gelegenheit dazu. Ich kann euch gerade nicht sehen. Dementsprechend, wenn es jemanden gibt, einfach aufstehen und erstmal hierher kommen. Da kommt jemand.
Oh, ich hab's dir doch gesagt.
Oh, ich bin gespannt. Oh, Aaron, wie schön.
Hallo Aaron.
Meine Frage bezieht sich darauf, da wir über diese Ölkatastrophen oder die Gefahr von Ölkatastrophen geredet haben, hast du eine Ahnung? Es sind ja schon einige passiert, also einige Schiffe sind ja auch gesunken. A, wie läuft das versicherungstechnisch? Und B, also wer trägt die Schäden außer die Natur und die Menschheit an sich? Aber was passiert eigentlich danach? Also man erfährt immer nur, ja, das ist ein Ölfleck, dann wird der irgendwie versucht, also wer reinigt den? Wer bezahlt das?
Das ist eine sehr interessante Frage, die ich dir in Teilen beantworten kann. Also gerade Öltanker zum Beispiel sind gerade für so eine Fälle auf jeden Fall versichert. Da gibt es extra Versicherungsgesellschaften, die sich da dem annehmen und die stecken das gesamte Geld, nicht nur ihr eigenes, sondern das von allen anderen Versicherungen in einen großen Topf. Weil zum Beispiel, genauso wie du meintest, es gab schon große Ölkatastrophen. Ich glaube, es war damals der Fall der Exxon Valdez, die gesunken ist und riesigen, unfassbar viele Tonnen Schweröl verloren hat. Und das war finanziell nicht tragbar für eine einzelne Versicherung. Deswegen haben die einen großen Topf, aus dem sie im Zweifelsfall bei so riesigen Katastrophen alles gemeinsam bezahlen. Wer das dann exakt aufsammelt, kommt wahrscheinlich auf die Begebenheiten an, auf die Windverhältnisse und alles. Wenn das jetzt ein Schiff ist, was gegen Felsen gefahren ist, dann müsste natürlich dort in der Gegend würden Schiffe starten, an Land das ganze Öl einsammeln, Ölteppiche auf dem Wasser wegsaugen und so gut wie möglich diese Reinigungsarbeiten vollziehen.
Was passiert, wenn man nachweisen kann, dass der grobe Fehler an dem Kapitän lag? Was passiert dann mit dem Kapitän?
Der würde wahrscheinlich erstmal in den Knast gehen. Ja, der Kapitän ist für das Schiff und für die Umweltschäden mitverantwortlich. Wie lange und wie doll und wie weit Haft man dann im Endeffekt ist, müsste sich herausstellen. Also wenn man zum Beispiel Kapitän Schettino anguckt, der da in Italien das Kreuzfahrtschiff auf Grund gesetzt hat, der ist ja auch für ein paar Jahre in den Knast gegangen, auf jeden Fall. Und da sind etliche Menschen gestorben.
Super. Noch eine Frage. Ich glaube, da hebt jemand die Hand oder es kommt jemand nach vorne. Ja.
Hallo.
Hallo Michael.
Wenn du so in diesem perfekten Moment, den du am Anfang beschrieben hast, auf deinem Schiff stehst und vielleicht so das Träumen anfängst, hast du so einen seefahrerischen Traum, dass du sagst, boah, wenn ich mir ein Schiff aussuchen könnte, würde ich gerne hier mal Captain sein oder diese Route oder so, wenn du dir so was zusammenbauen könntest, was wäre das?
Wenn ich mir was zusammenbauen könnte, würde ich mir meine Lieblingskollegen zusammensammeln, um das ganze Schiff zu besetzen, um nur mit den coolsten und entspanntesten Leuten zusammenzuarbeiten. Dann würde ich mir einen Schiffstyp ausdenken, der trotzdem Geld verdient, ohne dass man dann mit Ladung irgendwas machen muss und keine Passagiere transportiert. Und dann würden wir einfach durch die Gegend fahren. Hauptsache keine Passagiere.
Hauptsache keine Passagiere. Also das heißt, es wäre dir, du würdest niemals ein Passagier... Du würdest niemals ein Passagierschiff fahren wollen.
Ich fände es schon interessant, da mal reinzuschnuppern in die, wie das da so abläuft und wie die einzelnen Ränge aufgeteilt sind und wie viele unterschiedliche Jobs es da gibt, weil das ganz andere und viel detailliertere Dimensionen sind als bei mir jetzt zum Beispiel und man auf ganz andere Sachen Wert legen müsste. Aber langfristig hätte ich da keine Lust drauf, in Lametta auf der Brücke zu stehen und die ganze Zeit einen perfekten Eindruck machen zu müssen.
Und die Kreuzfahrtschiffe haben ja noch einen schlechteren Ruf als die Öltanker.
Ja, genau.
Robin.
Ja, hi. Ihr habt eben gesagt, dass du extrem viel Zeit auch auf dem Meer verbringst und du hast wahrscheinlich nicht die ganze Zeit was zu tun. Was macht ihr dann so zwischen der Arbeitszeit, wenn ihr auch Freizeit habt miteinander?
Ja, das ist eine gute Frage. Viele Hobbys kann man auch an Bord dann weiterleben. Also bei mir ist es tatsächlich so, dass ich viel nebenher dann noch trotzdem noch weiterarbeite. Also die Arbeit nimmt sehr viel Zeit des Alltags ein. Da muss man ja auch noch irgendwann schlafen. Die Mahlzeiten nehmen viel Zeit ein. Das ist ein großer und wichtiger Teil des Lebens an Bord. Frühstück, zwei Kaffeepausen, Mittagessen und Abendessen, das verbringt man alles mit den Kollegen zusammen. Und ansonsten das, was man zu Hause sonst auch machen würde. Serien gucken, Computer spielen. Im letzten Einsatz zum Beispiel haben wir so richtig viel Schach gespielt. Ein Schachbrett an Bord und dann saßen wir immer rum und haben gegeneinander Schach gespielt und es war richtig schön.
Letzte Frage, gibt es noch irgendjemanden, der was stellen möchte?
Oh. Hallo Tim. Ich habe noch nie ein Interview von einem Tankerkapitän gehört. Und ich glaube, das liegt daran, dass die Branche sich extrem bedeckt hält.
Das ist richtig.
Und nicht zu Unrecht, wie du weißt. Und ich gehe von mir aus, weißt, ich war früher Boulevardjournalist. Das war nicht gut. Bin dann zu den Öffentlich-Rechtlichen gewechselt und merke, das ist auch nicht unbedingt das, was ich will, aber dafür verdiene ich mein Geld und mache natürlich viele andere Dinge. Und ich weiß, am Ende geht es echt darum, dass wir in unserem kleinen Bereich was Gutes machen, so gut wir können. Und ich muss aber auch sagen, ohne dich und deinen Job würde ich zum Beispiel nicht mein Wohnmobil bewegen können. Ja? Und du machst damit was Gutes. Und gleichzeitig sagst du auch, dass du vielleicht nicht bis zum Ende deines Lebens diesen Job machen wirst. Wohin könntest du wechseln mit deinem Knowledge und deiner wirklich tollen Art, dass du etwas bewegst, was vielleicht die Welt verbessert?
Das ist eine sehr gute Frage. Vielen Dank dafür auf jeden Fall. Mein Beileid zum Boulevardjournalismus.
Ja, ja, habe ich aber auch schon lange hinter mir gelassen.
Ja, Zukunftsperspektiven wären zum Beispiel zu den Lotsen zu gehen. Da hilft man quasi den Schiffen und den Kapitänen spezifisch in Häfen ein- und auszulaufen, berät, macht Funk, also sehr viel Koordination. Das ist ein sehr abwechslungsreicher Beruf. Und man hätte natürlich trotzdem noch die Abwechslung, die ich jetzt in meinem Bordalltag auch noch hätte. Ob man dann speziell etwas Gutes tut, das ist eher dahingestellt. Man wäre immer noch ein kleines Zahnrad in einem sehr kapitalistischen, sehr globalisierten System.
Wie wär's, wenn du Kapitän bei Sea Shepherd wirst? Oder, keine Ahnung, Greta Thunberg um die Welt fährst? Ich habe keine Ahnung, weißt du, einfach etwas machst, wo etwas wirklich versucht wird zu bewegen, was echt, also in unseren Augen gut ist.
Ja, da habe ich tatsächlich auch schon drüber nachgedacht. In so eine Branche ist es ja im Endeffekt auch, es ist auch eine Industrie, zu wechseln und meinen Lebenssinn dort zu finden. Das ist schon sehr attraktiv, leider auch nicht ganz so gut bezahlt, aber um mit sich selbst ins Reine zu kommen und seinen Enkeln eine bessere Antwort geben zu können als die, die ich jetzt habe, wäre das auf jeden Fall eine Option.
Geil, danke.
Sehr gerne.
Und damit kommen wir zur letzten Kategorie.
Ebbe oder Flut?
Segeln oder tankern?
Segeln.
Wirklich?
Ja, auf jeden Fall.
Könntest du dein Geld nicht auch mit Segeln verdienen, wenn es dir so viel glücklicher macht?
Könnte ich wahrscheinlich, ja. Aber es würde auch, ne, es ist ganz einfach, es würde auch bedeuten, dass ich mein gesamtes Leben, so wie es jetzt verläuft, komplett auf den Kopf stellen müsste, alles hinter mir lassen würde. Meine Familie, meine Freunde, meine Beziehungen hinter mir lassen, also natürlich nicht hinter mir lassen, aber erstmal zurücklassen und oder mitnehmen. Aber ich kann nicht alles mitnehmen, was ich jetzt habe. Und für meinen jetzigen Lebensabschnitt ist es auf jeden Fall ein, so wie ich das jetzt mache, eine sehr gute Lösung.
Mhm.
Das war kein Halbsatz, Entschuldigung.
Nee, ich habe ja nochmal nachgefragt. Arktis oder Tropen?
Arktis.
In einem Satz, warum? Du wunderst dich selber, ne?
Ja, ich wundere mich selber. Die Arktis ist einfach wunderschön. Es ist super spannend. Aus navigatorischer Sicht würde ich lieber dort unterwegs sein, weil es mehr Herausforderungen gibt und ansprechender und fordernder ist. Persönlich würde ich dann, also urlaubsmäßig wäre ich dann lieber in den Tropen. Aber ich habe zum Beispiel dein Interview mit Dr. Markus Rex gehört und natürlich vorher auch schon mich mit der Mosaikexpedition vertraut gemacht und ich habe auch ein Polarzertifikat bei einem der Kapitäne der Polarstern gemacht und das ist super spannend. Das ist Wissen und Anforderungsbereiche, die ich bewundernswert finde.
Wenn es nicht total übergriffig wäre, dir die ganze Zeit neue Jobvorschläge zu machen, dann hätte ich jetzt noch gesagt, wie wäre es nicht, Kapitän auf einem Forschungsschiff zu werden?
Ja, da hätte ich auf jeden Fall auch Lust. Leider sehr begrenzte Plätze, aber wenn einer deiner Zuhörer einen Job offen hat, ich bin auf jeden Fall bereit.
Ja, die hochrangigen AWI-Leute, die hören den alle, den Podcast.
Ja, sehr
also,
gut.
Das müsste bald klappen. Lieber ein noch größeres oder doch lieber, kann ruhig auch ein kleineres Schiff sein?
Das kommt, ehrlich gesagt, okay, es ist ja...
Ne. Also du sitzt jetzt auf einem 200-Meter-Schiff und dann fährt auf einmal ein 250-Meter-Schiff neben dir lang. Denkst du dann so, oh.
Das kommt auf das Schiff an. Wenn das schick ist, dann nehme ich
also hat nichts mit der Größe zu tun.
Hat an sich nichts mit der Größe
mit der
zu
Technik.
Tun. Nee, es hat mit der Technik zu tun und mit den Manövriereigenschaften und ja, mit dem Anforderungsbereich, den man damit erfüllt.
Also kannst du nicht beantworten, größer oder kleiner, das Schiff.
Ja, aber wenn du jetzt groß sagst und du meinst damit 250 Meter, dann ist in meinem Kopf groß, das sind aber 400 Meter
ja, Very Large Fruit Carrier. Wie wär's mit dem?
Hätte ich keinen Bock drauf.
Hättest du keinen Bock drauf?
Nee.
Warum nicht?
Weniger Möglichkeiten selbst zu entscheiden, du hast weniger Manövriermöglichkeiten, dein Fahrtgebiet ist eingeschränkt, du musst auf sehr viele Dinge ganz speziell achten und so wie das jetzt bei mir gerade ist mit dem Fahrtgebiet, ist das eigentlich perfekt.
Sweet Spot getroffen.
Sweet Spot,
genau. Schön. Gut. Großhafen oder abgelegener Umschlagplatz?
Abgelegener Umschlagplatz.
Mit deiner Crew, bist du per Du oder per Sie?
Per Du.
Sonnenauf- oder Untergang?
Sonnenaufgang.
Der größte Irrtum über mein Leben als Kapitän ist?
Ich kann das schwer über Kapitäne zusammenfassen, aber es gibt so Fragen, die mir sehr häufig gestellt werden. Also das mit den Stürmen zum Beispiel ist die Standardfrage, warst du schon bei einem richtig großen Sturm? Und dann ist die Frage, aber was macht ihr denn bei Nacht? Ja, dann fahren wir rechts ran, Warnblinker an, dann kommt der Helikopter und gehen wir alle ins Hotel. Was denkt ihr denn? Es gibt nur einen Kapitän an Bord. Das ist auf jedem Schiff so. Auf Kreuzfahrtschiffen gibt es manchmal noch so Staff-Captain, die teilen sich dann den Job so ein bisschen. Aber den Hut hat immer nur einer auf. Das ist auch so eine Frage, die relativ häufig gestellt wird. Mhm. Einen Irrglaube, den ich, glaube ich, gerade in diesem Interview auch ein bisschen aus dem Weg geräumt habe, ist, dass da nur Männer und nur Machos am Werk sind und dass das so ein super rauer Umgangston ist. Und
ich hab mir das auch schon gedacht, wie ist das denn, wenn du irgendwo unterwegs bist und man stellt sich so vor, yo, moin, ich bin hier Axel, ich arbeite bei der Polizei und was machst du so? Und du sagst, ja, nee, ich fahr Öltanker als Kapitän. Glauben die doch gar nicht. Ja, so ja, ein netter Typ.
Ja, das ist, geht dann nur mal in zwei Richtungen. Die einen, die so ein bisschen abschätzen können, was das bedeutet und was da so dahinter steckt, die sind dann so, oh, alles klar, das ist ja spannend. Und dann gibt es die anderen, die damit nichts anfangen können und die denken dann, ja, okay, ist anscheinend nicht so besonders. Wenn der Typ das hinkriegt, anscheinend gibt es davon 12.000.
Leuten, die gerne in der Seefahrt arbeiten wollen, würde ich empfehlen,
sich zu informieren, was gibt es für Möglichkeiten. Es gibt sehr viele Praktikumsprogramme von großen Reedereien, wo man nicht ein halbes Jahr erstmal verhaftet wird, sondern wo man einfach ein paar Wochen mitfahren kann. Dann kann man gucken, gefällt einem das. Hapag-Lloyd zum Beispiel hat so ein Schülerpraktikum, wo man, ich glaube, ein, zwei Wochen mitfährt und sich generell mit der Industrie so ein bisschen vertraut macht. Und wenn man dann den ersten Fuß in der Tür hat, sollte man auf jeden Fall versuchen, so viele unterschiedliche Aspekte wie möglich mitzunehmen, um zum Schluss eine fundierte Entscheidung treffen zu können, wo möchte ich hin und möchte ich das überhaupt für mein Leben? Mhm.
Dein größter Erfolg ist, dass
ich heute hier sitzen kann mit einer wunderbaren Crew und einer wunderbaren Flottille und ich von Uwe von Soul Sailing Crew diese Verantwortung auch mitgekriegt habe und er mir vertraut. Und
ist das denn der größte Erfolg, dass du die Verantwortung bekommst, hier ein paar Hanseln im Urlaub durch die Gegend zu segeln?
Mir persönlich, ehrlich gesagt, schon. Also, ja, dass ich zum Kapitän befördert wurde, das war schon nett.
Aber die Helden der Meereflotte,
nee, so auf persönlichem Level, jetzt gerade ist mir dieses Leben, was wir hier gerade führen und diese Momente, die wir gerade zusammen erleben, ist mir unglaublich viel wert. Unterschätzt das mal nicht da draußen.
Es tut mir leid, dass ich da gerade einen Witz drüber gemacht habe. Ich finde, aber das war nochmal wichtig für mich, die Erklärung. Und ich finde das wunderschön. Vielen Dank.
Ja, sehr gerne. Wenn mir eine bessere Antwort einfällt, dann sage ich euch Bescheid.
In 5 Jahren werde ich.
In 5 Jahren, es wird höchstwahrscheinlich große Veränderungen in meinem Leben gegeben haben. Sowohl arbeitsmäßig werde ich wahrscheinlich irgendwas anderes arbeiten. Ich weiß noch nicht genau was. Familiär wird sich wahrscheinlich irgendwas entwickelt haben. Ich werde nicht mehr auf meinem Boot wohnen, vielleicht, sondern irgendwo anders. Und ja,
ich kann es wirklich schwer sagen. Und das willst du aber, da freust du dich drauf, dass in 5 Jahren all das, über das wir gerade gesprochen haben, wo du ja eigentlich sagst, das ist total der Sweet Spot, weg ist.
Ich bin auf jeden Fall gespannt, was dann kommt. Ich freue mich auch drauf, ja, auf die Veränderung.
Crazy. Ich bin sehr gespannt darauf, dich in 5 Jahren nochmal zu treffen, hoffentlich, und zu erfahren, wie sich das alles entwickelt hat. Ich hoffe, dass du eine mindestens genauso große Zufriedenheit erlangt hast, wie du sie heute ausstrahlst. Ich wünsche mir sehr, dass du deine Qualitäten, die ich ja eben auch so gelobt habe, einbringen kannst und damit viele Menschen begeistern und so glücklich machen und viel Verantwortung auch übernimmt. Das ist ja ein Skill, das ist ja was Besonderes. Und dass du diese Verantwortung übernimmst und vielleicht ja sogar deinen Weg findest, am Ende zu sagen, boah, und das mache ich jetzt sogar für etwas, wo auch mein Gewissen noch super, super happy mit ist. Ich danke dir vor allem für deinen Mut, dich hier hinzusetzen und über dieses Thema zu sprechen. Tim hat das eben in seiner Frage schon betont, das ist alles andere als selbstverständlich, sondern das ist eine Branche, ein Bereich, der sehr im Dunkeln agiert, wo man wenig Stimmen zuhört. Deswegen fand ich das auch extrem spannend, mit dir zu sprechen. Und da habe ich gemerkt, das ist wieder so ein klassisches Schubladending, dass ich so denke, ja, fossile Industrie ist schlecht, Großschifffahrt ist schlecht und wenn du dann einen Öltanker, das können ja nur schlechte Menschen sein und jetzt treffe ich dich und werde einmal mehr mit dem Kopf dran gestoßen, dass meine Schubladen überhaupt nicht hinhauen und ich finde das großartig, dass du aber sagst, ey, da wird so wenig drüber gesprochen, weißt du was, ich mache das jetzt mit dir und dass du uns hier Frage und Antwort stehst, dass du, obwohl du am Anfang schon wusstest, ey, die Leute, die diesen Podcast hören, die sind eher aus der sehr umweltbewussten Richtung und werden mich und mein Handeln wahrscheinlich eher blöd finden, sich trotzdem hier hinzusetzen und sagen, ey, ich freue mich darüber zu sprechen, das finde ich sehr, sehr mutig. Zeigt wieder, dass du jemand bist, der die Verantwortung nicht scheut, sondern im Zweifelsfall auch sagt, okay, dann lass uns drüber reden. Und ich habe mich das gefragt und habe einfach gemerkt, ich bin selber, lebe so krass in dieser fossilen Welt, dass es sowas von scheinheilig wäre, dazu urteilen, weil am Ende würdest du das nicht tun, dann würde nicht nur Tims Wohnmobil nicht fahren, sondern unsere komplette Gesellschaft würde zusammenbrechen, wenn auf einmal niemand mehr das tun würde. Und deswegen ist es ein Thema, wo es wenig Sinn macht, diese Schubladen zu haben und die zuzulassen, sondern ich finde es cool, wenn man sie aufmacht, miteinander spricht und auf einmal merkt, boah, es ist alles gar nicht so schwarz-weiß. Und dafür bin ich dir einfach extrem dankbar und schön, dass du hier warst.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte und dass du mir diesen Raum gegeben hast und auch im Vorhinein auf meine Ängste und Fragen eingegangen bist. Ich hoffe, dass wir uns dann in 5 Jahren vielleicht nochmal sehen.
Wir können uns ja verabreden.
Wir können uns gerne verabreden, heute in 5 Jahren, hier auf dieser Insel.
An diesem Strand.
In Ithaka am Strand. das würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Vielen Dank.
Das war Lukas Lindemann und ich liebe ja Gespräche, die mein Schubladendenken aufdecken oder gar aufsprengen. Und dass ich mal ein so spannendes Gespräch mit einem Tankerkapitän führen würde und mir diese auch noch so unfassbar sympathisch ist, das hätte ich niemals gedacht. Wie ich am Anfang schon gesagt habe, ist euch bestimmt aufgefallen, dass ich ein ganz schön strenger Moderator war, zumindest im Vergleich zu meinen sonstigen Gesprächen. Und da würde ich mich riesig über ein Feedback von euch freuen. Hat euch das gefallen, dass ich da so kritisch nachgefragt habe, oder mögt ihr es lieber, wenn die Gespräche etwas harmonischer ablaufen? Bevor wir jetzt diese Folge beschließen, möchte ich aber noch ein letztes Mal Lukas zu Wort kommen lassen, denn er hat sich einige Wochen nach unserer Aufnahme nochmal bei mir gemeldet und mir eine Flaschenpost gesendet.
Flaschenpost.
Hey Chris, unser wunderbarer Live-Podcast bei der Helden der Meere-Flottille ist ja mittlerweile schon einige Monate her. Mir ist aber ein Teil unseres Gesprächs in Erinnerung geblieben, über den ich gerne nochmal mit dir reden wollte. Und deswegen schicke ich dir jetzt diese Flaschenpost. Da ging es nämlich um die Gehälter und quasi das Gehalt, was ich als Kapitän an Bord verdiene, mit dem Gehalt verglichen, was meine philippinischen Kollegen hier an Bord teilweise verdienen. Und da hast du natürlich recht, dass da ein großer Unterschied ist. Aber das sollte man weniger auf die Nationalität der entsprechenden Menschen beziehen, sondern eigentlich eher auf die Ränge, die sie an Bord bekleiden. Auch wenn man hier zum Beispiel philippinische Offiziere hat, dann verdienen die bei weitem besser als die Kollegen, die in Anführungszeichen nur als befähigte Seeleute hier fahren. Und gerade im internationalen Vergleich orientieren sich die Gehälter schon sehr doll an Schiffstypen und Schiffsgröße, genau, und weniger an Nationalitäten. Es gibt schon internationale Standards quasi, die eingehalten werden. Und dann macht es hauptsächlich in den jeweiligen Rängen und auf den jeweiligen Schiffstypen größere Unterschiede. Und natürlich, wenn ich ja jetzt Kapitän bin und die Verantwortung für alles trage, da muss man das wahrscheinlich einem Geschäftsführer in einem kleinen Unternehmen gleichsetzen. Und die Menschen mit weniger Verantwortung kriegen dann dementsprechend auch weniger Gehalt. Also nur auf Nationalitäten kann man das, glaube ich, nicht runterbrechen. Ja, das wollte ich dir nur sagen. Und ich freue mich auf jeden Fall schon, dass wir nächstes Jahr genau das Gleiche nochmal machen und wieder zusammen segeln gehen und wieder den Wind in der Nase haben. Ja, ich freue mich ganz doll und bin schon aufgeregt, weil jeder Segeltrip ist anders. Und ich bin gespannt, was wir im nächsten Jahr erleben werden. Bis dahin, mach's gut.
Lieber Lukas, vielen Dank für deine Flaschenpost und auf die neue Flottille freue ich mich natürlich auch schon. Diese wird vom 26.09. bis 3.10.2026 wieder in Griechenland stattfinden. Dann starten wir von Athen aus und werden eine tolle Woche haben. Etwa die Hälfte der Plätze sind mittlerweile vergeben, es sind aber auch noch einige frei. Und darum zögert lieber nicht zu lange, wenn ihr noch dabei sein möchtet. Ich freue mich auf jeden Fall schon, wieder mit der Helden der Meere Community abzulegen. So, wenn ihr Lust habt auf weitere Gespräche mit Kapitänen, dann hört doch mal in Folge 108 aus dem Januar 2025 mit Boris Tschetschik rein. Die Folge heißt Schiffbruch im Atlantiksturm, wo er von einer ziemlich wilden Havarie berichtet, aber wir sprechen eben auch über sein Leben als Kapitän und mittlerweile Geschäftsführer einer Reederei. Ich hoffe, dir hat diese Folge gefallen und sie hat dich inspiriert, denn genau dafür mache ich diesen Podcast. Mir geht es darum, möglichst viele Menschen für die Meere zu begeistern, denn ich glaube, das, was man liebt, das will man auch schützen. Genau aus diesem Grund ist auch der Blue Awareness e.V. der Sponsor dieses Podcasts. Der hat genau dasselbe Ziel, Bewusstsein für die Meere zu schaffen. Und wenn du das ebenfalls eine tolle Mission findest, dann kannst du den Verein und vor allem diesen Podcast unterstützen, indem du ihn beitrittst. Das kostet 2 Euro pro Monat, mit Ermäßigungen sogar nur 1 Euro pro Monat. Und dieses Geld wird dann benutzt, um zum Beispiel die Produktion dieses Podcasts zu finanzieren. Und das ist wirklich eine ganze Menge Arbeit. Dementsprechend würde es mich riesig freuen, falls du Lust hast, dem Blue Awareness e.V. beizutreten oder ihn einfach durch Spenden zu unterstützen. Denn das ermöglicht mir, immer weitere Folgen von Helden der Meere zu produzieren und ich würde mich freuen, wenn wir uns bald wieder hören, bei eben einer solchen weiteren Folge von Helden der Meere. Aufnahme, Produktion und Schnitt Christian Weigand. Musik Paul Timmich und Dorian Behner. Design Malte Buck. Sprecher, Intro und Kategorien Moritz Schelius.